Eins, zwei, drei, vier. Herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast von Chris Strobler. Hey ho, servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist Mittwoch, der 13.05.2020. Hier ist der Chris und Achtung, Trommelwirbel, willkommen in der 30. Podcast-Folge. Ist das der Hammer, oder? Unglaublich, 30 Folgen gibt's schon. Und ich habe jetzt gerade, ist kein Witz, ich habe gerade eben, bevor ich dieses Intro aufgenommen habe, habe ich nachgeschaut, wann denn die erste Folge war. Und sie war am 13.05.2019. Also was für eine Punktlandung, oder? Ist doch unglaublich. Ja, und wie der Zufall, na Quatsch, es ist kein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Das ist alles ganz genau gekommen, so gekommen, wie es kommen sollte. Und jetzt haben wir hier in dieser 30. Folge, haben wir einen Gast am Start, wo ich sagen muss, wow. Also, ich muss aufpassen. Ich bin ein bisschen so emotional eingebunden, weil ich kenne die Person schon von Kindesbeinen an. Und ich weiß auch, was alles so los war. Von daher bin ich ein bisschen verbunden. Ich würde dir empfehlen, Stift und Papier hinzulegen, ab und zu mal anzuhalten und wirklich genau reinzuhören, denn gleich wirst du erfahren, gleich wirst du mitbekommen, wie eine 21-jährige junge Frau einen Lebensweg hinter sich hat, der einfach nur beeindruckend ist und der so viel Learnings und, ja, sagen wir mal, taffe Ansagen mit sich bringt, dass ich absolut impressed war. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz starker Stoff. Also ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß und einfach viele Learnings dabei. Zum Zweiten gibt es noch was mitzuteilen, denn diese 30. Podcast-Folge wird definitiv die letzte sein. Jetzt sagst du, was? Nein, du, Chris, kannst du mir den antun? Und nee, es ist natürlich nicht die allerletzte Folge, die je veröffentlicht wird. Es ist nur das Ende dieser Staffel. 30 Folgen ist einfach ein sehr guter Wert, um einfach mal einen Cut zu machen. Dann gibt es 2 Wochen Pause. Dann gibt es ein neues Podcast-Format mit der nächsten Staffel. Und ich finde, unser Gast, die Lena, die passt heute perfekt in diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, halt euch nicht weiter auf. Wir sehen uns ab 3.5. wieder und jetzt hört rein und viel Spaß beim Zuhören. Euer Chris.
Okay, alles klar. Also, die Aufnahme läuft und 3, 2, 1 und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist euer Chris und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast am Start. Zu Gast ist heute die Lena, schon wieder eine Lena. Neulich hatten wir auch eine Lena. Die Lenas haben scheinbar immer sehr viel zu erzählen über das Leben, so wie es aussieht. Und ja, was ist das Besondere heute an dieser Folge, dass man da echt die Ohren spitzen sollte? Die Lena ist 21 Jahre alt und hat so einige turbulente Erlebnisse aus ihrem Leben zu berichten, einige sehr, sehr harte Rückschläge. Und umso mehr ist es einfach wunderbar zu sehen, wie sie so als Mensch wächst und ja, als Beispiel durch die Welt geht, was man alles machen kann. Und auch als Beispiel durch die Welt geht, wie schnell sich alles in einem Augenblick verändern kann. Und das ist die Lena aus Bamberg. Ist es richtig?
Ja, hallo.
Ja, genau, das war jetzt meine Überleitung. Lena, sag doch mal Hallo nochmal.
Hallo, hier ist die Lena.
Hi Lena. Ja, sehr schön. Es ist wieder mal in dem Fall so, wir haben einen persönlichen Bezug zueinander. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich kenne die Lena schon, also ich glaube, seit sie im Kinderwagen war und jetzt als erwachsene Frau.
Haben das wir immer stimmt, ja.
Voll krass, war.
Ja. Ja.
Und ich weiß das, so langsam werde ich so zum Yoda mittlerweile. Ich werde bald am Stock laufen. Ja, sehr, sehr schön, Lena. Ich freue mich auf das Gespräch, dass wir hier da zusammengekommen sind und dass du da dich bereit erklärst. Ja, dich zum ersten Mal, glaube ich, oder? In einem Podcast überhaupt zu zeigen, oder?
Ja, zum ersten Mal, das stimmt.
Okay, also das wäre meine erste Frage an dich so. Was hat dich denn jetzt dazu bewegt, dass du, ich hatte das ja mal ausgeschrieben, und was hat dich denn bewegt, mir mal zu schreiben und zu sagen, hey, ich möchte dich mal mitteilen, was hattest du denn da für einen Gedanken dazu oder dahinter?
Also ich habe das in Instagram gelesen und ich wusste ja, dass ich sehr viel auch schon erlebt habe und sehr viel erreicht habe. Und ja, dann habe ich lange überlegt, soll ich dir da mal schreiben, habe auch immer deine Podcasts gehört und habe mich da eigentlich auch schon drin gesehen, dass ich da auch mal spreche. Und ja, irgendwann kam dann mal der Moment, wo ich mir dachte, komm, jetzt nimmst du deinen Mut zusammen und schreibst ihn mal.
Echt, da musstest du deinen Mut zusammennehmen?
Naja, es ist schon irgendwie aufregend, so einen Podcast aufzunehmen, also das macht man ja nicht täglich.
Ja, das
zumindest
stimmt.
Zumindest ich mache es nicht täglich.
Ja, das vergesse ich auch immer leider sehr schnell. Ich versuche da sehr einfühlsam zu sein mit den Leuten, die das noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Aber ja, vergesse auch sehr schnell, dass das dann doch ein ganz schönes Erlebnis ist, ne? Also du weißt ja, wir haben das ja im Vorgespräch schon gesagt, wir machen das ganz, ganz locker. Und falls du irgendwann so ein Geräusch hörst, so, das, dann bin ich eingepennt.
Das hoffe ich natürlich nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht bei unserem Thema. Ja, du hast mir da ganz, ganz offen geschrieben und ich weiß natürlich auch vieles von deiner persönlichen Situation, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber du hast mir ganz, ganz offen geschrieben, dass du schon sehr früh in deinem Leben, also bist jetzt 21, haben wir ja gesagt, schon sehr früh damit zu tun hattest, dass dich eine Panik überfallen hat. Und da würde ich dich einfach, wenn es okay ist, würde ich dich einfach mal dazu fragen, wann das so in deinem Leben begann und wie sich das geäußert hat, wie du das gemerkt hast.
Also angefangen hat es ungefähr so dritte, vierte Klasse, würde ich sagen. Da war es so, dass ich abends beim Schlafengehen ja oft das Gefühl hatte, ich kriege ganz schlecht Luft, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, oder auch einfach irgendwie gar nicht schlafen wollte. Also ich habe dann oft auch ziemlich geweint und habe immer zu Mama gesagt, also ich möchte jetzt eigentlich nicht schlafen oder ich kann nicht schlafen. Und natürlich haben auch meine Eltern erstmal gedacht, okay, das ist ein Kind, das will jetzt einmal nicht schlafen, das macht halt wegen Terror jeden Abend.
Na klar.
Und das ging auch über lange Zeit so, bis meine Mama dann irgendwann auch total verzweifelt war und gesagt hat, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch mal zu einer Therapeutin und es mal abklären lassen, was denn überhaupt der Grund ist, warum die jeden Abend nicht schlafen möchte. Aber das hat sich dann vom Schlafengehen weiter ausgebreitet dazu, dass meine Mama nicht das Haus ohne mich verlassen konnte oder allgemein auch sie sehr, sehr eingeschränkt war in ihrem Leben durch mich, weil ich halt immer überall Panik hatte.
Also eine ganz schöne allgemeine Einschränkung so, ne, für alle.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Ja,
konntest du denn zur Schule gehen dann? War das für dich so möglich, dass du ganz normal zur Schule gehst oder war das ein Aufwand?
Also morgens und mittags hatte ich eigentlich fast nie Panik. Da war immer alles wie wenn nichts wäre. Und sobald es so auf Abend zuging, ich wusste, ich muss gleich wieder ins Bett, dann fing so die richtige Panik an. Oder ich halt wusste, dass meine Mama abends mal zum Sport geht oder so. Da habe ich mich dann schon richtig reingesteigert.
Okay, alles klar. Also das ist sehr, sehr interessant, ne? Weil du dann, also du kannst schon sagen, bestimmte Situationen haben es auch so ein bisschen getriggert und mehr angekurbelt. Aber würdest du sagen, grundsätzlich war es dann schon eigentlich auch häufig einfach so da, ohne dass du es wusstest?
Also. Ja, also meine Mama hat immer gesagt, ja, wovor hast du denn Angst? Du musst doch keine Angst haben. Aber ich konnte ihr die Frage nie beantworten, weil ich gar nicht wusste, wovor habe ich eigentlich Angst? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wovor ich in meiner Kindheit Angst hatte. Das war halt so ein Gefühl, das kann man ganz schwer beschreiben, wenn man das Gefühl hat, dass man ganz wenig Luft bekommt und ja, einfach Herzrasen und sich da total reinsteigert.
Also das typische Gefühl, das entsteht, wenn man halt eine Panikattacke hat oder Panik hat, ne?
Genau.
Wo man ja dann weiß, da spielt jetzt der Körper verrückt, ne? Mit der Zeit ist ja es glücklicherweise auch so, dass man lernt, okay, es passiert nicht wirklich was, aber es ist halt äußerst, es ist halt wahnsinnig unangenehm, ne?
Ja, als Kind ist es, glaube ich, sehr schwierig zu verstehen, dass dieses Gefühl auch wieder weggeht.
Hat sich das dann irgendwann so ein bisschen verändert oder verflüchtigt, als du älter geworden bist? Ich meine, du sagst, du warst so, sagen wir mal, 9, 10 Jahre alt, ne, zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja.
Hat sich das also, dann so verflüchtigt irgendwie?
Ich habe ja dann eine Therapie gemacht, also so eine Kindertherapie. Da ging es halt auch viel drum, dass man einfach mit der Person gespielt hat, die dich während im Spielen so manchmal gefragt hat, wann denn diese Gefühle aufgetreten sind und sowas. Da konnte ich das dann auch ganz gut in den Griff bekommen. Also die waren dann eigentlich so nach 1, 2 Jahren dann auch weg. Und lange Zeit hatte ich dann auch keine Probleme damit, bis ich dann ungefähr 16 wurde und auch meine Schule gewechselt habe. Und da ist es dann zum ersten Mal wieder aufgetreten.
Ah, okay. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Würdest du, wenn wir da nochmal zurückgehen an den Punkt, als es sich dann gebessert hat mit der Therapie und so, wie wichtig war da für dich so die Unterstützung also wo war die beste Unterstützung für dich? Im Elternhaus oder freundschaftlich oder was hat dich denn dabei gestützt? Kannst du das so ein bisschen benennen?
Also Freunde würde ich eher nicht sagen, weil in dem Alter kann das niemand verstehen, was du da fühlst, weil andere Kinder ganz andere Sorgen haben.
Ja.
Aber in meinem Elternhaus habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Also nachdem meine Eltern das so versucht haben zu verstehen und auch realisiert haben, okay, ich habe da wirklich irgendwie ein Problem, war es dann schon so, dass meine Eltern mit mir zur Therapie sind und auch sehr viele Gespräche zu Hause mit mir geführt haben. Und wenn sie wussten, ich habe Panik und ich bin jetzt zum Beispiel bei einer Freundin, dann war es immer so, dass die mich auch abgeholt haben, selbst wenn es nachts war. Also ich konnte da immer auf meine Eltern zählen.
Super, also dann hast du da einen super Rückhalt bekommen und wusstest schon, worauf du dich verlassen kannst auch.
Genau.
Was interessant ist, ist halt, ja, was du sagst mit den Freundinnen oder wie du sagst, andere Kinder in dem Alter haben da dann ganz andere Gedanken. Ne? Da wird es echt dann schwierig, wenn man so, würdest du sagen, da hast du dich auch ein bisschen als Sonderling gefühlt oder wie hat sich das für dich angefühlt oder hast du da überhaupt in die Richtung gedacht oder dass du sagst, das ist unnormal oder?
Nee, also ich bin schon immer ganz, ganz offen damit umgegangen und ich habe das auch ganz offen erzählt, dass ich da eine Therapie mache, habe das natürlich anderen Kindern versucht, auch irgendwie zu erklären, was da in mir vorgeht, aber tagsüber war ich ja eigentlich ein ganz normales Kind und dadurch habe ich mich darüber jetzt nicht irgendwie identifiziert.
Okay. Und dann bist du ins Teenageralter gekommen, also hast du gesagt, so 16 Jahre alt und hast die Schule gewechselt. Ich kann mich daran erinnern, du hast ja damals bei mir gesungen und ich kann mich noch erinnern, als du erzählt hast, dass du dann so eine private Wirtschaftsschule gewechselt hast oder sowas. Ne?
Genau.
Ja. Und dann kam das wieder hin, ne? So neue Situation oder also wie hat sich das dann ausgedrückt?
Also da kamen noch ein paar andere Faktoren zusammen. Also zum Beispiel habe ich eine Laktoseunverträglichkeit zu dem Zeitpunkt bekommen.
Ja.
Und das habe ich erst in der Schule immer gemerkt, weil ich morgens halt mein Müsli ganz normal gegessen habe. Und dann in der Schule habe ich meist Bauchschmerzen und sowas bekommen. Ja. Und da kam dann auch das erste Mal die Panik auf, weil ich dann jeden Tag dachte, oh Gott, wenn ich wieder in die Schule gehe, dann kriege ich wieder Bauchschmerzen und sowas. Ach. Und da hat sich das dann alles immer reingesteigert. Und das hat sich auch auf sehr viele Lebenssituationen dann ausgebreitet. Also ich habe sozusagen nicht gleich die Notbremse gezogen, sondern erst mal gewartet auch, bis es sich auf alle möglichen Situationen in meinem Leben ausgebreitet hat.
Okay. Also du hast da nicht angehalten, aber diese Verbindungen, ne, das ist dann immer so etwas, was dann entsteht. Ne? Also du dachtest, okay, ich gehe in die Schule. Und dann kriege ich wieder Bauchweh, das wird dann unangenehm und hast weitergedacht, was dann passiert aus den Situationen. Ne? Eigentlich war der Ursprung in der Laktose-Geschichte, ne?
Genau.
Dann nicht mehr so weiter. Und es hat sich dann so stark in den Alltag reingegroovt. Ne? Absolut krass. Hast du dann auch Panik bekommen in der Schule, im Klassenzimmer dann, oder?
Ja, also ich habe das schon immer gut verdrängt, sage ich mal, oder versucht zu verdrängen, keinem zu zeigen, dass ich Panik habe. Aber es war schon so, dass ich dann morgens aufgewacht bin und dachte, oh Gott, jetzt muss ich wieder in die Schule und was ist, wenn ich jetzt wieder was Falsches gegessen habe oder. Und da hat sich halt dann immer die Panik schon vorher angestaut und da habe ich mich dann auch in alle Situationen, in alle Blickwinkel reingedacht, was wäre, wenn.
Von A nach B bis zu Z alles durchspielt. Ne? Das ist dann dieser Gedankenkreisel, der losgeht. Ich meine, jeder, der schon mal Panikattacken hatte oder damit konfrontiert war, weiß ja auch, klar, du lernst mit der Situation umzugehen. Das lernt man natürlich, dass du irgendwann irgendwo sitzt, merkst, du wirst panisch, dein Körper, du weißt, es vergeht, es ist halt sehr unangenehm und du gerätst in Gedankenkreisel rein. Und das Krasse dran ist, dass man als Mensch da so ein richtiger Profi werden kann, wie man diese Situationen überspielt. Also da kann man richtig, richtig krass gut da drin werden.
Ja,
ja. Ist Wahnsinn, ne? Also zu was wir da imstande sind, obwohl uns so die Angst oder obwohl einen die Angst so überreißt, ist man da imstande, wahnsinnig abzuleisten und abzuliefern.
Ja, es ist dann auch oft so, dass man dann denkt, okay, ich weiß, ich kriege in dieser Situation Panik und jetzt mache ich die Situation einfach nicht mehr. Also man fängt dann an, so eine Vermeidungsstrategie anzuwenden.
Ja, keine Konfrontation. Vermeidung.
Genau.
Ja. Was in der Folge schnell so halt, einfach ist es halt ein Rückzug, ne? Also du verlierst halt dabei, ne?
Genau, ja, das stimmt.
Okay, hat sich das dann irgendwann wieder gegeben oder ist es dann einfach erstmal geblieben oder hast du dann auch eine Ausbildung begonnen?
Also, es hat sich dann eigentlich mehr oder weniger sehr schnell ausgebreitet auf andere Situationen. Also normale Teenager sind halt zu Freunden gefahren, haben dort mal Alkohol getrunken, haben dort übernachtet. Solche Sachen, das habe ich alles gar nicht gemacht, weil ich schon bei Alkohol hatte ich Angst, es könnten Situationen kommen, denen ich dann nicht gewachsen bin, weil ich selbst Alkohol getrunken habe. Ich habe mich von meinen Eltern nachts abholen lassen, weil ich dort nicht schlafen konnte. Also ich habe mich dann sehr eingeschränkt. Ich habe dann eigentlich in meiner Freizeit nichts mehr unternommen, weil ich immer alle Situationen schon vorher durchdacht habe.
Das ist so krass interessant, ne? Weil du dann das Gefühl hattest, dass du dann keine Kontrolle in dem Augenblick hast, ne? Und komischerweise kennst du das wahrscheinlich auch. Es ist oft so ein Ratschlag, den man von Menschen bekommt, der gar nicht böse gemeint ist, aber es ist so, ja, feier doch mal, mach doch mal, lass doch mal los und geh doch mal so und dann wird's schon besser.
Und ja, also es war oft so, dass zum Beispiel mein Bruder, der war halt das komplette Gegenteil von mir.
Ja.
Da war es so, der ist immer feiern gegangen, hat gut viel Alkohol getrunken und ich war halt gar nicht so und ich konnte das auch nie nachvollziehen und er konnte aber auch meine Sichtweise nicht nachvollziehen. Also das war manchmal dann schon ein großer Konfliktpunkt auch in der Familie.
Das kann ich mir vorstellen, ja. By the way, können wir auch gleich mal, du hast ja einen Zwillingsbruder,
ne? Genau, also wir haben nochmal eine ganz andere Bindung als andere Geschwister.
Weißt du, jetzt wollte ich gerade fragen, wie alt ist dein Bruder? Ohne Witz. Aber ich habe 23 hier auf einen Zettel geschrieben, das ist mir gar nicht. Alter, was für eine doofe Frage, ey.
Passiert.
Okay, also das hat sich dann alles so dann dahin gezogen, ne? Jetzt ist es so, wir beide haben uns ja in der Zeit immer wieder getroffen, ne? Das heißt also, ich bin ja mit der Familie befreundet, logischerweise auch mit dir, ich kenne dich schon lang. Du warst bei mir im Gesangsunterricht, ich glaube, da warst du 12, 13, als du damit gestartet.
Genau.
Ne? Ja. Also so in der, anfangs bin ich dann immer zu euch in den Keller gekommen. Das und ich stimmt, weiß noch, wie ich dir immer Übungen vorgeschlagen habe und du hast immer gesagt, okay.
Und, da war ich noch sehr, sehr schüchtern, würde ich
sagen. Wahnsinnig behaupten. Schüchtern, aber auch ganz liebevoll und also ganz funkelnd. Und ich habe dich also nie so wahrgenommen, auch später, also in einer Ausbildung war es dann so, die immer sehr lebensfroh wahrgenommen und sehr fröhlich und sehr ausstrahlend, aber komischerweise an der Stelle auch immer als sehr viel älter, als du eigentlich bist.
Ja, ich glaube, ich war schon immer sehr frühreif. Also ich glaube, ich wollte immer älter sein, als ich eigentlich war.
Also das, so würde ich es jetzt, gar nicht bezeichnen, sondern ja, so erwachsen. Also du warst oft so erwachsen und so vernünftig und so, ja, so ein bisschen so eine ältere Seele in dir, in so einem jungen. Also ich habe das immer ein bisschen so wahrgenommen, als dass dich da schon so ein bisschen etwas Besonderes umgibt. So, also es war ganz komisch auf jeden Fall. Also was heißt komisch? Okay. Nicht im Sinne von, dass es blöd war, um Gottes Willen, sondern man hat gespürt, dass du dann doch so etwas Tieferes, so ein tieferes Wissen irgendwie so in dir trägst. Also war auf jeden Fall, das war so das Gefühl, was so bei mir ein bisschen ankam, ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen so reingeht, was ich so empfunden habe, ne? Weil das ist ja ganz spannend. Die Hintergründe jetzt zum Beispiel, über die wir jetzt sprechen, die kannte ich ja noch gar nicht von dir so genau in dem Detail. Also
ich glaube, ich habe ja nie den Kopf in den Sand gesteckt, sondern habe mich schon auch mit meiner Panik auseinandergesetzt, auch wenn ich dann so eine Vermeidungsstrategie angewendet habe. Aber grundsätzlich habe ich mich schon immer bemüht, auch zu gucken, wie kriege ich die Panik weg, wie überstehe ich die. Und das war ja dann auch der Grund, warum ich dann nochmal eine Therapie angefangen habe.
Okay. Bevor wir noch weiter durch dein Leben gehen, wie ist denn der Stand aktuell jetzt bei dir? Bloß mal in kurzen Sätzen. Fühlst du dich gut heute?
Ja, also heute fühle ich mich gut. Ich meine, die Quarantäne langsam nervt, aber ansonsten gut.
Das haben wir ja alle, ne?
Ja, genau, da sitzen wir alle im gleichen Boot.
Ja.
Und so in Bezug auf meine Panik würde ich sagen, ich kann mittlerweile gut damit umgehen, gut damit leben und habe da auch einen Weg gefunden, wenn die Panik kommt, ja, wie ich ja dieses Gefühl durchstehe, sozusagen.
Was machst du, um dich zu stärken? Ich habe das Gefühl, du setzt dich sehr viel mit dir auseinander, mit deiner Persönlichkeit und auch mit Sachen und Inhalten, die ja dir ein bisschen so einen tieferen Sinn geben, ne?
Ja, also ich glaube, man muss sich selbst gut kennenlernen, um zu wissen, wo kommen überhaupt diese Gefühle her, um dann auch zu wissen, okay, was kann ich gegen diese Gefühle machen? Ich habe da in meiner Therapie sehr viele Strategien gelernt, was man eben machen kann, wenn solche Gefühle auftreten. Mittlerweile ist es so, es kommt zwar manchmal dieses Panikgefühl, aber ich gebe dem gar nicht so viel Raum, dass man sagen könnte, es bricht eine richtige Panik aus, sondern ich kann das schon vorher stoppen, indem ich gar nicht in dieses Gedankenkarussell einsteige und gar nicht diesem Gefühl so viel Raum in mir gebe.
Das ist ja sehr beeindruckend, wirklich. Das ist sehr schön zu hören. Was tust du in dem Augenblick, wenn du merkst, heute wäre ich so in der Stimmung, du hast ja ein Gefühl dafür, ne? Und heute bin ich so in der Stimmung, da könnte es rutschen, dass ich in dieses Karussell komme. Was machst du dann aktiv, um in die Gegenbewegung zu kommen? Beschäftigst du dich mit irgendetwas? Legst du dein Fokus auf irgendwas Bestimmtes oder meditierst du oder was machst du, um den Gedankengang anzuhalten?
Also zum Beispiel eine ganz typische Situation ist, was öfter auftritt, ist es Sonntag, ja, Nachmittag. Ich weiß, jetzt kommt dann der Sonntagabend, morgen muss ich wieder arbeiten. So, dann merke ich schon manchmal, okay, jetzt kommt ein ganz mulmiges Gefühl in mir, da könnte ich jetzt in ein Gedankenkarussell einsteigen. Da beginne ich aber dann zum Beispiel, dass ich eben meditiere, dass ich so Yoga mache oder halt mich einfach versuche zu entspannen. So dieses richtige Ablenken in dem Sinne, würde ich sagen, bringt nichts, weil man das dann unterdrückt und es irgendwann wiederkommt. Also das habe ich für mich gemerkt. Und dementsprechend versuche ich da einfach Gedanken auch Gedanken sein zu lassen, die da sein zu lassen und die gar nicht so krass zu bewerten. Also das habe ich in der Therapie ganz oft gelernt, dass eben nicht jeder Gedanke, den ich denke, dass der auch ja richtig ist oder dass ich den in irgendeiner Weise bewerten muss, sondern der kann auch einfach mal da sein und es ist normal, dass man Angst hat. Aber ich muss mich da jetzt nicht komplett reinsteigern bis zu einer Panik eben.
Boah, Donnerwetter, Lena, Hut ab. Da hast du dich aber persönlich in deinem Leben und in deinem Alter bereits extremst entwickelt, ne? Weil das sind wirklich Strategien, die anzuwenden, die zu wissen und anzuwenden und für sich selbst auch erfolgreich anzuwenden, erfordert echt einiges. Also Hut ab dafür.
Also ich meine,
großen Respekt.
Also es ging ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ich habe jetzt mittlerweile 4 Jahre meiner Therapie, wenn nicht sogar noch länger. Und in diesen Jahren habe ich das gelernt. Also das war schon ein langer Weg bis jetzt zu dem Punkt.
Definitiv, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es ist ein lohnender Weg, ne?
Auf jeden Fall.
Dass es ein lohnender Weg ist, ne?
Ja.
Gerade für Menschen, die jetzt zuhören oder so, die sagen, okay, ja, ich beginne eine Therapie, aber das bringt mir jetzt gar nicht zum ersten Schritt direkt was und ich habe das Gefühl, bringt das alles was? Also das heißt natürlich auch schon, man muss investieren und dranbleiben. Ne? Man muss einfach ein bisschen Sitzfleisch haben, bis Veränderung kommt.
Ja, also das war ja nicht so, dass ich zur Therapie bin und nach 5 Sitzungen habe ich gesagt, also jetzt ist meine Panik vorbei und jetzt habe ich auch keine Panik mehr. Also es ist ja auch nicht so, dass ich heute sagen könnte, ich habe keine Panik mehr, sondern ich kann einfach gut mit umgehen oder bin nicht gleich aufgeschmissen, wenn eine Panik kommt, wie früher vielleicht, wo man noch gar nicht wusste, wie gehe ich damit um.
Ja, das ist ganz klar und das ist, in dem Fall hast du einfach gelernt, dass du Tools im Werkzeugkasten hast, die du anwenden kannst dagegen, ne? Und auch, dass du auch die Verantwortung übernimmst, dass du dich davon nicht runterdrücken lässt, sondern die Verantwortung übernimmst und da die Oberhand zu gewinnen. Also eine sehr kluge und tolle Strategie und Hut ab, wirklich. Also ganz großer Respekt. Genau, also super. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil ich das einfach so von dir wissen wollte. Wie geht's dir aktuell und was machst du aktuell, weil das ja sehr hörenswert ist. Also echt wahr. Ich applaudiere jetzt auch mal ganz kurz erstmal für dich, weil ich finde, du machst das so krass professionell, diesen Podcast. Also als ob du irgendwie schon 8000 Mal gut wurdest. Da weißt du, das ist ganz locker so aus der Hüfte, ey. Also warte mal.
Also ich glaube, durch meine Therapie habe ich ganz gut gelernt, wie man Gespräche führt, weil ich da ja regelmäßig einmal in der Woche mit meiner Therapeutin genau solche Gespräche führe.
Weißt du, was mir ganz positiv auffällt daran, dass du sehr, wenn ich dich was frage, kommst du sehr direkt auf den Punkt an. Es ist nicht ganz großes Geschwurbel außenrum, weißt du? Das nimmt ganz oft weg, wenn man jemand eine Frage stellt und er so weit ausholt, dass so viel zurückkommt, da kann man ganz, ganz schlecht dazu was sagen. Ne? Du kommst da sehr, so, sehr auf den Punkt. Also ganz klasse. Ich glaube, das ist auch vielen Menschen, die sich das anhört und die damit zu tun haben, sehr, sehr viel, sehr weiterhelfen wird und dass da sehr viel Mehrwert drin ist. Also richtig, richtig klasse. Okay, also, Genug des Jubels. Reicht's mal. Nee, genug des Jubels. Also es ist sehr, sehr interessant bis zu dem Punkt. Jetzt kommt ein ganz einschneidender Punkt in deinem Leben. Ist okay, wenn wir darüber sprechen? Du weißt, welchen ich meine?
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Okay, also gut. Es ist so, für die Zuhörer, dass Lenas Papa vor ein paar Jahren, vor wie vielen Jahren jetzt? 3 Jahre? 4 Jahre?
Nee, noch nicht so lange. Also jetzt sind es 2,5 Jahre.
2,5 Jahre bei einem tragischen Unfall nachts verstorben ist. Also er wollte bei einer Panne helfen und hatte dann einen ganz schrecklichen Unfall und ist leider verstorben. Genau, der Christian war auch ein Freund von mir, den ich sehr lange kannte. Also wir hatten jetzt nicht immer endlos Kontakt, aber wir haben uns ausgetauscht. Ich kannte ihn über 20 Jahre und habe ihn als Menschen sehr lieb gewonnen. Und genau, das ist dir dann widerfahren. Und ich weiß nicht, möchtest du einfach was dazu sagen? Vielleicht Wie hat sich dieser Moment für dich angefühlt? Vielleicht kannst du es in drei Sätzen zusammenfassen, was da für dich passiert ist, wenn du magst.
Also, als ich diese Nachricht bekommen habe, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Also besser gesagt, ich bin eine Woche vorher aus meinem Elternhaus ausgezogen.
Eine Woche vorher? Oh, oh yeah.
Genau. Okay. Und es war schon so, dass ich das im ersten Moment nicht glauben konnte, einfach eine Schockstarre hatte und auch das Gefühl hatte, dass mein Rückhalt irgendwie weggefallen ist. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Panik, da hat mich mein Vater immer sehr krass unterstützt. Und das war halt dann von heute auf morgen einfach weg. Und da muss man dann erstmal gucken, okay, wie kommt man jetzt mit sich selbst klar? Wie stärkt man sich selbst? Ja, also das war dann so die Schwierigkeit.
Wahnsinn, ja. Ich war damals natürlich auch sehr erschüttert. Du hast mir es direkt an dem Tag geschrieben.
Ja.
Was ich sehr interessant fand. Impuls, dieses Vertrauen aus dem Impuls raus, mir das gesagt hast, erstmal ganz nüchtern.
Ja, also wir haben ja schon immer sehr gute und auch ja, tiefgründigere Gespräche geführt.
Ja.
Und von daher wusste ich, dass du auch so ein Teil unserer Familie irgendwie bist. Und deswegen habe ich dann auch schnell die Initiative ergriffen und habe es dir dann auch gleich gesagt, weil ich dachte, du hast halt auch das Recht darauf dann.
Das war ganz lieb von dir. Da denke ich ganz oft drüber nach, dass du das gemacht hast. Es war ein sehr interessanter Moment im Leben. Danke dafür, dass du das gemacht hast. Der Moment jetzt danach, mich würde interessieren oder vielleicht die Menschen würde interessieren, so in was für eine Art von Handlung bist du dann gefallen? Ne? Das ist, denke ich, das, was dann passiert. Also dieses ganze unfassbare Ding ist dann vor einem und ich kann es schlecht beschreiben, weil es mir glücklicherweise natürlich nicht widerfahren ist, aber bei dir ist es so, was ist dann bei dir passiert? Also in welchen Aktionismus bist du dann verfallen? Bist du in eine ganz schlimme Trauer gerutscht oder hast du, vielleicht kannst du das beschreiben?
Also es war schon immer so, dass mein Papa zu mir zum Beispiel gesagt hat, ich bin eine sehr taffe Frau, das hat er mir ganz oft eingeredet und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann schnell in so einen Tatendrang verfallen bin. Also zum Beispiel bin ich zu meinen Eltern gefahren und ja, mein Bruder und meine Mutter waren in totaler Trauer und das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich meine komplette Verwandtschaft angerufen habe, dass ich jedem geschrieben habe, so erstmal, okay, es muss jetzt jeder wissen und auch wenn wir Besuch hatten die nächsten Tage, es war immer so, dass ich gleich rational irgendwie sagen konnte, ja, das ist jetzt so und da müssen wir jetzt mit leben und da können wir jetzt an der Situation nichts verändern und ich muss schauen, dass ich jetzt damit klarkomme. Also so war meine Strategie die ersten Tage und ersten Wochen. Also es hat ja 2 Wochen gedauert, bis überhaupt mal zu einer Trauerfeier kam. Also das heißt, man musste 2 Wochen erstmal innerhalb der Familie mit der Trauer überbrücken.
Okay, also dass irgendwie so irgendjemand lenkt und es irgendwie weitergeht und irgendwas passiert, ne?
Genau, ja.
Okay, alles klar. Wann, zu welchem Zeitpunkt, wir können jetzt an dem Thema nicht zu krass tief reingehen, weil die Zeit natürlich auch, also das heißt, wir könnten wahrscheinlich einen Podcast machen, der 4 Stunden geht, würde ich mal sagen, zu dem Thema. Also erstmal danke, dass du da so offen überhaupt drüber sprichst, weil es natürlich ein nicht zu ersetzender Verlust in deinem Leben ist und wann kam für dich der Moment, wo du plötzlich gemerkt hast, ja, scheiße, jetzt beginnt Trauer. Also jetzt ist wirklich etwas, weißt du, ne? Ich glaube, so mit der Strategie denke ich, okay, du hast dann aufgeräumt erstmal, aber dann ist diese Aktion erstmal vorbei, ne? So, und jetzt?
Ja, also es kam der Tag, wo dann die Beerdigung war.
Ja.
Und da war es so, wir sind zur Kirche gefahren und ich kam in diese Kirche rein und ich musste wirklich kurz überlegen, warum bin ich überhaupt hier? Und ich konnte auch in dem Moment überhaupt nicht weinen. Ich habe auch die Urne dann zum Grab getragen und sowas. Aber ich, das war alles für mich, ich habe einfach funktioniert. Ich kann auch aus meiner heutigen Sicht diese Trauerfeier auch überhaupt nicht widerspiegeln, weil ich davon richtige Blackouts habe, weil ich da einfach funktioniert habe. Und ich sag mal so, 1-2 Wochen später ist mir dann erstmal richtig aufgefallen, okay, was ist überhaupt die letzten Wochen passiert? Und da kam dann erst diese Erkenntnis und dann ging erst richtig die Trauer los.
Wahnsinn, ne? In welchem Modus du da gegangen bist, ne? In welchem Verantwortungsmodus und in welchem, gar nicht so richtig, ist Wahnsinn, wenn man sagt, ich wusste gar nicht so richtig, warum bin ich denn jetzt da, ne? Einfach eine Funktion.
Ja, es war schon irgendwie verrückt. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich selbst auch irgendwie ein bisschen schade, dass ich fast nichts mehr davon weiß. Also meine Familie kann mir schon Bruchteile erzählen, aber dann sage ich, nicht mitbekommen. Also weil ich da ganz andere Gedanken im Kopf hatte.
Es ist okay, so wie du es einfach erlebt hast, ne? So ist der Moment damals gewesen und ich glaube, du hast dich absolut richtig verhalten. Man kann sich da nicht falsch verhalten.
Man macht es einfach so, wie man es halt für richtig hält.
Du warst der Part, das war dein Part in dem Augenblick. Und wir haben uns dann auch immer wieder ausgetauscht. Was ist dann passiert für dich? Also als die Trauer dann kam, du warst ja ausgezogen, hast du gesagt, irgendwo ist dann so der Moment, wo man denkt, naja, was kommt jetzt als nächstes, ne? Und was kam dann für dich? Was musstest du dann tun? Also wie tief war diese Trauer und wie bist du da wieder rausgekommen?
Also es fing dann an, dass alle zu mir gesagt haben, ich soll wieder zur Arbeit gehen, aber für mich selbst kam es irgendwie gar nicht in Frage, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war und ich leider auch einen Partner hatte, der mich dann nicht unterstützt hat in meiner Trauerphase. Und irgendwann, so nach ein paar Wochen, habe ich dann mehr oder weniger die Notbremse gezogen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt einen Klinikaufenthalt. Bin dann auch in eine Klinik für 8 Wochen und habe mir dann da professionelle Hilfe gesucht und auch den Rahmen dann gehabt, endlich so richtig zu trauern, weil das halt zu Hause in meiner eigenen Wohnung nicht wirklich geklappt hat.
Weil da der Platz nicht war oder weil das Verständnis nicht da war?
Das Verständnis war nicht da, ja. Also klar, man hat so am Rande als Partner mitbekommen, aber man kann das, glaube ich, echt nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man einen Elternteil so jung verliert und halt wirklich jeden Tag trauert.
Natürlich, es ist nicht nur für dich, das ist für einen Partner, der an dir dran ist, eine unglaubliche Herausforderung. Und der weiß ja dann auch nicht, er kann ja auch nur so handeln, wie er handeln kann, wie er ist, was er gelernt hat. Und ich glaube, es ist unheimlich schwierig, darauf richtig einzugehen, weil du ja einfach, er hat ja dann genauso wenig Tools im Werkzeugkasten, ne, dafür.
Genau.
Er weiß nicht, wann wäre es besser zu sagen, komm mal ein bisschen in Schwung. Ne, wann fasst man jemand direkter an? Wann, ne, dafür braucht man dann einfach auch Profis. Und ich finde es ganz bewundernswert, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache diesen Klinikaufenthalt. Der ist wirklich 8 Wochen und das ist echt dann eine Hausnummer. Und so ist es manchmal im Leben. Ne? Manchmal musst du loslassen und aus einer Situation rausgehen, wie sie gerade ist, und dich wohin begeben, wo du dich echt sammeln kannst und wo wirklich alles losbrechen darf. Sonst geht's nicht weiter.
Ja? Also es war dann so, dass ich mir auch eine Klinik rausgesucht habe, die nicht in der Umgebung war, damit ich halt auch nicht meine Familie habe, die dann mich dauerhaft besucht, die ja auch getrauert hat. Bloß wir haben halt auf sehr unterschiedliche Weise getrauert. Also das heißt, dass jeder halt seinen eigenen Trauerprozess machen konnte. Und mir war das halt sehr wichtig, dass ich so trauern kann, wie ich das für richtig erachte.
So wie es für dich als Menschen so ist, dass du es auch verkraften kannst irgendwann, ne?
Genau, ja.
Das ist nämlich der wichtigste Punkt. Du bist da in dem Moment in die Richtung gegangen, dass du sagst, ich möchte es in den Griff bekommen und ich möchte es auch verkraften können, ja?
Ja.
kann jeder aus seiner Sicht, denke ich, nur so machen, wie es, und auch aus seiner Sichtweise, du als Tochter, deine Mama als Ehefrau, dein Bruder, also weißt du, all diesen Verbindungen raus. Und das ist ein guter Weg. Also du bist da wirklich daran gegangen. Und nach dem Aufenthalt, nach dem Aufenthalt einen Erfolg gemerkt?
Also ich habe sehr viele Tools mitbekommen, wie ich mich mehr mit der Trauer beschäftigen kann und auch die Trauer akzeptieren kann. Ich habe aber dann eine Therapie weitergemacht zu Hause. Also diese Therapie mache ich auch jetzt immer noch.
Ja.
Und das, ich glaube, das war auch der Grund, der mir dann sehr viel Rückhalt gegeben hat, dass ich sozusagen mich weiter damit beschäftigen konnte. Mhm. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht aus der Klinik entlassen werden können und dann keine Therapie zu Hause mehr haben können.
Da bin ich absolut bei dir und das finde ich ganz wichtig und wertvoll, dass du das sagst, ne? Weil das passiert leider ganz, ganz oft. Das merke ich bei vielen Menschen, dass die aus dieser speziellen Situation, also den Klinikaufenthalt, du lernst zwar sehr viel, aber es ist ja eine spezielle Situation, eine spezielle Sicherheit und es ist ja nicht dein Alltag. Und dann kommst du zurück und dann musst du ordnen, wie ordne ich mich wirklich im Alltag? Was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu, was halte ich weg, was ist schädlich für mich? Was zieht mich runter? Was zieht mich hoch? Was muss ich tun, um jeden Tag für mich so zu funktionieren? Ist es okay, mal nicht zu funktionieren? All eben diese Themen. Und da ist es sehr schade, wenn man dann hinterher allein gelassen wird, weil die Gefahr sehr groß ist, dass man einfach in das alte Verhaltensmuster wieder zurückfällt.
Genau, ja.
Und dann in dem Moment dieselbe Last wieder weiterträgt. Und natürlich viel früher wieder drunter zusammenkracht, weil es einfach zu schwer wiegt, was man zu tragen hat.
Genau.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie es dir jetzt heute am heutigen Tag geht. Und jetzt hätte ich gern so, also erstmal danke für die ganze Offenheit, wie wir darüber gesprochen haben. Das war sehr, sehr cool von dir. Und jetzt würde ich gern so wissen, wo geht dann in Zukunft hin? Ne? Wie denkst du in die Zukunft aktuell? Was bewegt dich? Was treibt dich um? Hast du vielleicht irgendwelche besonderen Ziele oder nimmst du einfach das Leben tagtäglich an, wie es kommt? Wo treibst dich dahin so? Was treibt dich um?
Also erstmal auf die Trauer bezogen. Also es ist nicht so, dass meine Trauer jetzt komplett weg ist. Also ich glaube auch nicht, dass die irgendwie irgendwann komplett verschwindet, weil trotzdem geliebter Mensch immer fehlen wird.
Ja.
Es ist aber nicht mehr wie früher, dass ich täglich trauere, sondern einfach nur in bestimmten Momenten. Ich habe mir angewöhnt, Dinge oftmals positiv zu sehen, weshalb ich auch meist gar nicht in diese Gedankenspirale reinkomme, weil wenn man einfach alles ein bisschen lockerer sieht, entspannter sieht, dann geht man schon lockerer in die Situation rein und macht sich da gar nicht so einen Stress vorher. Mir hat auch ganz gut geholfen, mein Leben mal komplett umzukrempeln, sei es meinen Wohnort zu ändern, sei es auch vielleicht mal die Beziehung zu wechseln, sowas in die Richtung. Also einfach, wie ich gesagt habe, das ganze Leben umzukrempeln und alles vielleicht mal ganz anders zu machen als vorher.
Die Dinge aufzubrechen, Neues zu machen und umzuändern und zu schauen, was passiert auch, ne?
Genau, also auch vielleicht einen neuen Job, neue Herausforderungen, einfach nach vorne schauen und gucken, was das Leben noch bereithält.
Was für eine unglaublich tolle Aussage und reife Aussage. Ich bin sehr ergriffen davon, von dem Gespräch, muss ich sagen, weil es jetzt in eine Richtung ging, die mich sehr beeindruckt hat. Und ich würde echt fast den Ratschlag mitgeben, wenn du irgendwann den Wunsch verspürst, mal jemand anders zu helfen, dann solltest du das tun, weil du für viele Menschen, glaube ich, eine große Leitfigur sein könntest und die Menschen sehr viel von dir lernen können.
Das kann sein, ja. Habe ich bis jetzt habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert oder mich in die Richtung eingelesen, eingearbeitet.
Ja, aber wie gesagt, auch ich habe bei dem Gespräch gelernt und du weißt, ich bin 44 Jahre alt und habe selbst sehr, sehr viel in meinem Leben erlebt und erleben müssen.
Ja,
also von daher habe ich, du hast mir jetzt was gegeben, es war ein schönes Hin und Her und ich bin ganz dankbar für das Gespräch, Lena.
Ich auch.
Okay, ich werde jetzt das Gespräch bald veröffentlichen und dann würde ich ganz einfach sagen, machen wir denn das jetzt? Wollen wir dich öffentlich zeigen? Wollen wir dich im Hintergrund halten? Darf man dich kontaktieren? Oder sollen wir dich in Ruhe lassen? Oder wollen wir das Gespräch einfach mal wirken lassen?
Also ich glaube, ich habe nichts dagegen, wenn Leute mich kontaktieren würden. Ja.
Okay, dann werde ich einfach mal die Kontaktmöglichkeit zur Lena in die Shownotes von dem Podcast reinschreiben. Und dann wünsche ich dir alles Liebe, noch einen schönen Tag und wir hören uns auf jeden Fall. Und ich drücke dich ganz fest und danke für das offene Gespräch.
Ich fand es sehr schön, ja.
Super.
Okay, wir hören uns.
Tschüss.
Ciao.